Als er am selben Morgen zur Arbeit ging, fühlte sich Ian Blenkinsop, als wäre er soeben nach einer schwer durchzechten Nacht aufgestanden. Flau im Magen und mit pochendem Kopfweh. Bei seinem Eintreffen wurde er von seiner Sekretärin Sally wie immer fröhlich begrüßt, was ihm ausgesprochen schlecht bekam. Es war nicht Sallys Schuld. Sie war 40, sehr gepflegt, mit ziemlich großem Busen, glattem, kastanienbraunen Haar und geschmeidiger, katzenhafter Erscheinung. So manches Mal hatte er auf der Toilette beim Gedanken an sie einen Ständer gehabt. Einst hatte er ähnliche Absichten mit Sally gehabt wie mit Louise, sich sogar gesagt, gewöhnlich beim tiefen Blick ins Glas, sollte die Sache mit Louise klar gehen, würde er danach etwas mit Sally aushecken. Nun war für ihn schon der bloße Gedanke daran unerträglich. Er schloss hinter sich die Verbindungstür zwischen Sallys Arbeitsbereich und seinem Büro, was keine seiner Gewohnheiten war. Üblicherweise ließ er sie offen. Dann trat er das vom Boden zur Decke reichende Fenster, zog das Rollo hoch und ließ die Morgensonne herein, die in zarten Strahlen durch den dünnen Wolkenschleier brach. Von dieser Gebäudeseite aus beherrschte die Kuppel der St. Paul's Cathedral das Stadtbild. Für Blenkinsops Empfinden war sie noch immer das erhabenste Bauwerk in London. Aus der Asche des großen Brandes von 1666 geboren, hatte sie allem getrotzt, womit ihr die Jahrhunderte zusetzen konnten. Der Zeit, den Elementen und natürlich Hitlers Luftangriffen, die so viel der umgebenden Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatten. Ihm wurde klar, dass er ihre Pracht bis heute für selbstverständlich genommen hatte. Welch ein Sinnbild sie doch war. Für menschliche Furchtlosigkeit im Angesicht des Unheils und die Hingabe an die Macht und das Mysterium Gottes. Alles Dinge, denen sich Ian Blenkinsop derzeit ausnehmend fern fühlte. Es klopfte an die Tür und Sally kam mit seinem Kaffee herein. Sie schien etwas kleinlaut. Er fragte sich, warum. Lag es daran, dass er sie bei seinem Eintreffen kurz angebunden behandelt hatte, oder könnte es sein, dass es ihm nun, da er sich innerlich roh fühlte, auch äußerlich anzusehen war? Natürlich war das Unsinn. Nicht einmal Dr. Jekyll hatte sich als Ungeheuer entpuppt, nachdem er zu Mr. Hyde geworden war. Jekyll und Hyde. Es war früher schon vorgekommen, wenn er schweißgebadet in irgendeine besonders widerliche und gesetzeswidrige pornografische Abbildung vertieft gewesen oder in den frühen Morgenstunden zurück zu seinem Hotel in der Innenstadt von Lagos oder Sanaa oder wo auch immer gefahren worden war, dass sich Blenkinsop in diesen Figuren wiedererkannt hatte. Nun aber bot es keinen Trost, so zu denken. Diese Taten, vor allem die Tat, an der er sich am Abend zuvor beteiligt hatte, waren nicht annähernd so romantisch wie Robert Louis Stevensons berühmte Raserei. Allgemein war die Vorstellung von Hyde als einem bösartigen, aber sympathischen Schurken verbreitet, der sich in schmuckem Gewand mit Zylinder und Gehstock unter den Schönen der Nacht umtrieb, sie mit seinem wölfischen Grinsen für sich gewann und sich dann derart gekonnt an ihnen verging, dass sie in manchen Fällen nach mehr lechzten. Nur selten fand sich ein derartiger erotischer Antiheld im wirklichen Leben, und keinesfalls fand sich einer in Ian Blenkinsop. Er starrte hinaus auf die City, auf ihre Türme und Tempel des Handels. Würde ihm dieser wunderbare Ausblick je wieder dasselbe bedeuten? Würde er sich je wieder als Teil dieses von ihm so geliebten, brummenden, lebendigen Bienenstocks fühlen? Trotz seines nunmehr gesicherten Wissens über sich, dass er eine Bestie war, eine Anomalie?